Ja, schönen guten Morgen zusammen. So stelle ich mir ein bisschen Gemeinde auch vor. Andreas Ulrich, unser Gastprediger, ist, der bekam mit, dass das Intro heute Morgen nicht stattfinden kann, weil jemand krank ist. Und dann hat er gesagt, ach, ich kann das Intro auch machen. Und das finde ich richtig toll. Ja, ich muss sagen, es hat in der Technik, in der Heizung ein Problem gegeben. Von dort aus ist es nicht allzu warm, rückt also zusammen. Und wem das auch nicht ausreicht, da hinten liegen Decken. Also ihr könnt euch eindecken auch und wir müssen gucken, warum die Heizung heute Morgen nicht angesprungen ist. Ja, ich möchte den Gottesdienst starten. Eigentlich steht ja Olaf Nattenberg, der ist aber krank. Deshalb bin ich ganz kurzfristig jetzt für ihn eingesprungen. Ich begrüße euch alle, begrüße auch die Leute am Stream, die uns hier verfolgen, die den Gottesdienst von Stream aus verfolgen und möchte den Gottesdienst beginnen, indem ich die Losung des heutigen Tages lese. Eine ganz, ganz tolle Verheißung. Als ich die heute Morgen gelesen habe, habe ich gesagt, super. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Aus Jesaja 42, Vers 3. Und ich denke, das ist ein toller Zuspruch. Und der Gottesdienst heute geht um das Thema Gewissheit. Und insofern ist diese Losung auch schon eine Einführung auch in das Thema, dass wir das einfach wissen dürfen, dass Gott das geknickte Rohr nicht zerbrechen wird. Und wir wollen zu Beginn des Gottesdienstes beten. Und wer dazu aufstehen kann, der möge das bitte tun. Ja, lieber Vater, wir wollen dir danken für deine Verheißung. Wir wollen dir danken für deine Treue, dass wir wissen dürfen, du bist da und du stehst zu uns. Selbst wenn wir in Situationen sind, die uns sehr bedrängen, dass wir das wissen dürfen, du trägst uns durch und du mutest uns auch nicht mehr zu, als wir mit deiner Hilfe wirklich auch tragen können. Und ich möchte dich bitten heute Morgen auch für die Welt. Du siehst, wie viel Unsicherheit, Unruhe da ist. Und wir wollen dir wirklich vertrauen. Du bist der Schöpfer und der Herrscher dieser Welt. Wir wollen dich bitten, dass du den Politikern gute Gedanken gibst und Einsicht gibst. Ja, wir wollen aber auch für jeden von uns bitten, der vielleicht auch in schwierigen Zeiten ist. Und ich bitte dich, dass diese Verheißung, die du uns gegeben hast, wirklich Realität im Leben des Einzelnen wird. Und jetzt hab Dank, dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern können. Und wir bitten dich um Segen dafür. Und bitten dich, dass du zu uns redest. Amen. Ja, Andreas Ulrich, unser Gast heute Morgen. Andreas, ich darf dich auf die Bühne bitten. Andreas ist Mediator, Coach und Theologe in sozialer Arbeit. Das klingt alles toll, aber erzähl doch mal ein bisschen persönlich. Was heißt das denn genau? Was machst du?
Also ich befinde mich in einer Umorientierung. Ich bin noch Pastor im Bund Freie Evangelischer Gemeinden, aber seit 1. Januar nicht mehr Pastor der FEG Krefeld, in der ich 10 Jahre meinen Dienst getan habe. Es findet gerade eine Umstellung statt. Die Gründe dafür kann ich euch nachher beim Kaffee erzählen, weshalb das nicht mehr so ist. Theologe in sozialer Arbeit heißt, ich nutze das Netzwerk, das in den 10 Jahren in Krefeld entstanden ist, über die Themen Migration, Flüchtlingshilfe, Demokratiebildung, um daraus ein Angebot in der Stadt zu machen, das noch nicht da ist. Wir heißt eine Sozialarbeiterin und ich, wir haben ein Jugendzentrum für Erwachsene eröffnet.
Klingt spannend.
Ja, genau. Ein Jugendzentrum für Erwachsene, Monat, die ausprobierbar, in dem Raum finden Angebote statt, die einfach offen sind, um Begegnungen zu ermöglichen, die also jetzt nicht ein spezielles Thema haben, aber eben auch spezielle Themen. Und tatsächlich, ist ein Raum, der wie ein Jugendzentrum wirkt, nämlich wir spielen, wir singen, wir diskutieren, klar, wir laden Gäste ein. Die unterschiedlichsten Dinge finden dort statt, um Menschen zusammenzubringen, die sich normalerweise nicht begegnen würden. Wir haben diesen Raum im Viertel, wo auch die FEG Krefeld zu Hause ist. Es ist ein Multikulti-Viertel mit über 90 verschiedenen Kulturen, die direkt im Umfeld 500 Meter um unseren Raum herum leben und die in der Regel natürlich alle auch ihre Gemeinschaft pflegen und sich zusammenhalten und wo die Schnittmengen sehr klein sind. Und wir versuchen exemplarisch diese Schnittmengen herbeizuführen, für Menschen zusammen.
Und wie wird dieses Angebot so angenommen?
Wir haben jetzt ein Vierteljahr geöffnet. Seit 12. Oktober ist die Mona eröffnet und jedes Angebot hat bisher stattgefunden und die Resonanz ist unglaublich. Einziger Nachteil ist, wir finanzieren das ganze Ding selbst aus der eigenen Tasche. Aber wir wollten nicht warten, bis wir irgendein Finanzierungsmodell über Fördermittel zusammenbekommen haben, sondern haben gesagt, wir möchten gerne anfangen und haben uns zunächst mal aus der eigenen Tasche auch ein Jahr gegeben, das schaffen wir. Und bis dahin soll eine andere Finanzierung stehen. Aber es wird super angenommen, es ist genau richtig an dieser Stelle. Genau, das verbirgt sich hinter dem Titel Theologe in sozialer Arbeit.
Ja, spannend. Was muss denn passieren, so dass du sagst, in 2 Jahren oder so, das war wirklich gut so, dieser Weg, und das war, ich mag das Wort Erfolg nur begrenzt, aber es war ein Erfolg.
Das würde ich jetzt schon sagen.
Okay.
Also, das ist, auch wenn das jetzt sein müsste, dass wir das nicht weiterführen können, weil wir es nicht bezahlen können, würde ich trotzdem sagen, das ist jetzt schon ein Beitrag für das Leben in der Stadt Krefeld.
Oh ja, sehr schön, sehr schön. Ja, vielleicht sagst du uns auch noch ein bisschen was zu deinem persönlichen Umfeld. Mhm.
Ja, ich habe 2 erwachsene Kinder, genau, das ist schön, dass sie erwachsen sind.
Vorteile, ja.
Genau, das heißt, ich habe wieder mehr Luft für andere Sachen. Ich bin begeisterter E-Bike-Fahrer, seit 12 Jahren schon. Alle haben mich am Anfang belächelt und haben gesagt, ja, klar, ne, so alter Herr, bist du jetzt schon im Alter? Ja, aber wenn man einmal auf dem Ding gesessen hat, will man nichts anderes mehr fahren, ne?
Obwohl so flach ist in Krefeld alles.
Ja, das hatte ich ja schon in Aachen, da geht's ja rauf und runter.
Okay.
So, und das ist ja egal. Man kann sich mit dem Ding ja verausgaben, schaltet einfach den Motor aus, so, und das ist irre. Ich bin mit dem Fahrrad schon über 30.000 Kilometer jetzt gefahren.
Wow.
Und ich setze mich drauf und bin glücklich.
Super, toll, genau. Toll.
Ja.
Ja, und eine Frage, da kommt keiner dran vorbei eigentlich. Wie hältst du es denn mit Fußball?
Ich spiele selber nicht mehr. Ich bin leidvoller Sympathisant vom BVB und leide mit.
Oh ja, in diesen Tagen, ich glaube, das ist eine große Leidensgemeinschaft, was den Fußball angeht hier in Dortmund.
Genau. Ja. Also ich war auch schon ein paar Mal im Stadion, als ich in Castrop-Rauxel meine erste Stelle hatte. Dorit und Wolfgang Scholl, die heute Morgen hier Gäste sind, wir haben uns gerade getroffen. Genau. Und von Castrop aus war ich auch im Stadion.
Super. Ja, dann danke schon mal an dieser Stelle, dass du uns nicht nur musikalisch schon mal wach gemacht hast und fit gemacht hast, sondern auch ein bisschen persönlichen Einblick gegeben hast. Und wir freuen uns dann gleich auf deine Predigt. Dankeschön. Ja, eigentlich sollten jetzt sich hier Kleingruppenleiter vorstellen. Ich habe aber von Olaf gehört, es hatte sich noch keiner gemeldet. Ist jemand ganz spontan hier in dieser Runde, der sagt, ich mache in dem nächsten Semester eine Kleingruppe und die möchte ich gerne hier vorstellen. Der hat jetzt die Gelegenheit. Ansonsten, ja, da kommt schon. Kelvin.
Genau, ich mache 2 Kleingruppen. Einmal Level Up Faith, wo es so ein bisschen darum geht, mal so in die Grundlagen des Glaubens zu gucken. Einfach zu gucken, hey, wer ist eigentlich, weiß ich nicht, Simson, wer ist Jona, keine Ahnung, was machen die? Und was sind so theologische Grundbegriffe, die man irgendwie kennen sollte, um bei jeder Predigt mitzukommen. Genau, also es ist ein bunter Mix an Sachen und ich versuche das mit den Leuten, die sich anmelden, irgendwie so zu gestalten, dass man was für sein eigenes Leben mitnehmen kann, nicht nur im theologischen Denken, sondern auch im praktischen Handeln. Genau, das ist so meine eine Kleingruppe. Und da das sehr viel Kognitives beinhaltet, habe ich dann auch noch eine gemacht, wo es um was Praktisches geht, nämlich Urban Eden, also das Städtische ein bisschen grüner gestalten, genau. Und da soll es so darum gehen, einfach mal was anzupflanzen, ein Hochbeet zu bauen oder was auch immer. Das hängt so ein bisschen davon ab, wer sich anmeldet und worauf wir dann gemeinsam Bock haben. Also ich habe da noch nicht so ganz einen Plan, aber den kriegen wir gemeinsam. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch gerne für eine oder beide der Kleingruppen anmelden.
Ja, vielen Dank, Kelvin. Sonst noch spontan eine Kleingruppe, die sich heute vorstellen möchte. Das scheint nicht der Fall zu sein, aber es gibt sicherlich in den nächsten Gottesdiensten auch noch Gelegenheit dazu. So, wir singen jetzt das Lied als Gemeinde, welch ein Freund ist unser Jesus, und sammeln dabei die Kollekte ein, die wie heute auch, wie sonst viele Male, für Anliegen in der Gemeinde bestimmt sind. Welche das alles sind, ein bunter Strauß, könnt ihr hier sehen.
Ist unser Jesus, oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und verträgt uns im Gebet. Wer mag sagen und ermessen, wie viel ein verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Wenn das Feindes macht uns rollt und mein Sturm links um uns geht, brauchen wir uns nicht zu fürchten, stehen wir gläubig im
Gottesdienst um das Thema Gewissheit oder auch Sicherheit. Da gibt es sicherlich auch Abgrenzungen zu. Das werden wir gleich in der Predigt hören. Aber Olaf hat eine ganz kurze PowerPoint-Präsentation zusammengestellt, die wir jetzt gleich sehen werden. Bilder, wo man viel in den letzten Tagen, Wochen, aber auch Monaten aus verschiedenen Kontexten das Thema Sicherheit oder eben auch Unsicherheit gehört hat. Ich will das jetzt gar nicht groß kommentieren, sondern lasst diese Bilder einfach auf euch wirken. Ja, ihr seht viele Bereiche, die von Sicherheit respektive Unsicherheit bedroht sind. Ob das die politischen Situationen in diesem unserem Lande ist, ob das die politische Situation weltweit sind, damit verbunden auch die Kriege, aber nach wie vor auch viele wirtschaftliche Probleme und die Probleme, die Einzelne haben, die konnten jetzt hier natürlich in dieser Bildershow nicht da sind, die sind natürlich aber trotzdem da. Und da ist es sehr wohltuend, denke ich, den Bibeltext zu lesen, der auch Thema der heutigen Predigt sein wird, nämlich aus dem Römerbrief. Dort heißt es, die Verse 38 und 39, Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und vor der Predigt möchte ich noch kurz beten. Ja, lieber Vater, wir leben in sehr unruhigen Zeiten. Und wir wollen bitten, dass du durch Andreas Ulrich jetzt zu uns sprichst. Öffne du unsere Ohren und unsere Herzen und lass uns hören, was du uns zu sagen hast. Wir bitten um Segen für die Predigt. Amen. Entschuldigung, jetzt habe ich tatsächlich noch einen Punkt vor der Predigt vergessen. Das werden wir nämlich jetzt noch machen. Es gibt auch ein Lied noch, was wir hören werden. Das heißt, die Leute, die im Stream sind, nicht aus urheberrechtlichen Gründen. Ein Lied von Silbermond, einer ziemlich bekannten Band. Irgendwas bleibt. Und ich möchte euch bitten, nochmal besonders auch auf den Text zu gucken, der hier eingeblendet wird. Dürfen wir die Kinder in den Kindergottesdienst verabschieden und wir wünschen euch dort eine wirklich gute Zeit zusammen.
Das Lied der Band Silbermond ist schon einige Jahre alt. Und Stefanie Kloß, die diese Band leitet, war damals eine junge Frau, ist sie immer noch, aber jetzt natürlich ein paar Jahre älter. Und sie schreibt einen Text, den man lange Zeit jungen Leuten eigentlich gar nicht in die Schuhe geschoben hätte oder zugetraut hätte. Dass man sich nach Stabilität sehnt, nach Dingen, die bleiben, dass nicht immer alles schneller wird, dass nicht immer alles vage ist, als junge Band, als junge Musikerinnen und Musiker, formulieren sie ein Gefühl, das, glaube ich, sehr viele Menschen in unserem Land hatten und immer noch haben und ich glaube sogar verstärkt haben und was sie aber auch selber beschäftigt. Das ist ja jetzt kein Lied für die Galerie und es hat nichts mit der Band zu tun, sondern das sind ihre eigenen Erfahrungen, die sie darin verarbeiten. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt. Das Bedürfnis nach Sicherheit ist eines, das sehr, sehr tief in uns andockt oder auch von dort kommt. Es ist kein oberflächliches Gefühl, das ist eines, das uns sehr, sehr tief bewegt, antreibt, zu Handlungen nötigt manchmal. Dies hängt nach meiner Einschätzung als Theologe damit zusammen, dass wir als Menschen zerbrechlich geschaffen sind, eben nicht vollkommen in der Lage, alle Dinge, die wir wollen, selbstständig umzusetzen, sondern wir spüren etwas und merken etwas von unserer persönlichen Zerbrechlichkeit, von unserer Hilfsbedürftigkeit, von unserer Unvollkommenheit. Diese Grundbeschaffenheit, dass wir zerbrechlich, unvollkommen und hilfsbedürftig sind, betrifft die Inuit auf Grönland genauso wie die Broker auf der Wall Street. Sie betrifft die indigenen Völker im südamerikanischen Regenwald genauso wie Forscherinnen und Forscher bei der ESA. Ganz egal. Sie ist etwas Urmenschliches. Natürlich gehört zu unserer menschlichen Grundbeschaffenheit auch anderes. Es gehört dazu, dass wir widerstandsfähig sind. Dass unser Körper sogar so etwas hat wie Selbstheilungskräfte, so nennen wir das. Die Fähigkeit, aus eigenen Ressourcen Krankheiten zu überwinden. Ja, natürlich. Und dennoch bleibt eine sehr ernüchternde Grundaussage über unserem Leben, nämlich, dass wir uns selbst letztlich nicht retten können. Weder der einzelne Mensch kann das, noch die Gemeinschaft aller Menschen oder eine Gemeinschaft von Menschen kann sich retten. Wir können die ein oder andere Schlacht gewinnen. Und das ist auch schon viel und das ist auch schon gut. Am Ende werden wir aber den Krieg verlieren. Jeder für sich, wenn dieses Leben auf dieser Erde endet und diese Welt als Ganze, wenn sie vergeht. Ich bin groß geworden als Kind von Eltern, die die Wirtschaftswunderzeit mitgestaltet haben. Ich kenne keinen Krieg. Ich kenne keinen Mangel. Ich bin groß geworden in einer sehr, sehr komfortablen Zone. Aber ich bin auch groß geworden mit einem zunehmenden Gefühl dafür oder einer steigenden Gewissheit dafür, dass wir es als Menschen doch hinkriegen können, diese Erde zu zerstören. Und dass das gar nicht so weit hergeholt ist, wie man das früher dachte, dass das gar nicht geht. Doch, das geht. Das würden wir schaffen. Es ist eine Grundbefindlichkeit, mit der ich aufgewachsen bin. Ich habe durch viele positive Dinge um mich herum Ressourcen in mir, die mich nicht verzweifeln lassen. Aber viele junge Menschen wachsen mit dieser Grundverunsicherung auf und sind auf der Suche nach diesen Ressourcen, mit denen diese Welt auch noch weitergehen kann, über ihre eigene Generation hinaus. Wir wissen das alle, wir spüren das. Es ist nicht nur kognitiv, es ist auch emotional. Wir sind auch betroffen davon, von dieser Grundunsicherheit. Und weil das so ist, suchen wir nach Sicherheiten. Aber gibt es die wirklich? Gibt es wirklich Sicherheiten, so wie wir uns das wünschen? Die Ereignisse des 11. September 2001 markierten auch eine Zeitenwende in der gesamten Welt. Die Anschläge auf das World Trade Center und das Pentagon haben eben nicht nur die USA, sondern die ganze Welt im Kern getroffen. Sie haben uns eingebrannt, wir sind nicht sicher. Nicht sicher vor Fanatismus, vor Bosheit, vor Ignoranz. Wir sind nicht sicher vor einem Herzen, das überzeugt ist, für die rechte Sache zu sterben und zu töten. Die Menschheit musste einsehen, wir sind uns selbst Feind genug. Wir sind vor uns selbst nicht sicher. Da hätten wir ja vielleicht auch anders drauf kommen können, natürlich. Aber wir wollten nicht drauf kommen, weil uns das nicht gefällt. Unser Bedürfnis und unsere Sehnsucht ist eine andere. Die Verunsicherung durch diese Ereignisse im Jahr 2001 sind so tiefgreifend und wirken immer noch nach, bis in diese Zeit hinein. Das Thema Sicherheit wurde zu einem völlig zentralen Thema in der Innenpolitik aller westlichen Staaten und vieler weiterer Staaten auf dieser Erde. Die Haushalte wurden umgestellt, viele Milliarden Dollar und Euro wurden in Staatsschutz, in Flugsicherheit und die Terrorbekämpfung gepumpt, und das ist nach wie vor so. Verständlich? Selbstverständlich. Ja, natürlich ist das logisch, dass wir das tun. Aber fühlen wir uns wirklich sicherer? Hat es dazu geführt, dass wir beruhigt sind? Das Thema Sicherheit ist allgegenwärtig. Und dabei ist es völlig egal, ob es um feuchtes Toilettenpapier geht, ob es um Verhandlungen bei den Vereinten Nationen geht oder um eine Hausratversicherung. Das Zauberwort Sicherheit verbindet das alles miteinander. Aber was ist schon wirklich sicher? Aktuell ist das Thema Sicherheit, innere Sicherheit und äußere, auch ein zentrales Thema jeder Wahlkampfrede, jedes politischen Statements. Und achten Sie mal darauf, was versucht wird, Ihnen zu vermitteln und ob das bei Ihnen ankommt in den nächsten Wochen, dass das tatsächlich jemand leisten kann, was er da verspricht. Für Sicherheit zu sorgen. Das Problem mit dem Begriff Sicherheit ist, dass er uns etwas verspricht, was es letztlich nicht gibt. Wir Menschen sind ja manchmal sehr kuriose Wesen. Wir meinen, wir müssen etwas nur oft genug sagen, dann wird es schon so sein. Und das passiert laufend, das passiert auch aktuell. Und tatsächlich verändert sich so Wirklichkeit, weil man etwas anders bezeichnet. Das ist verrückt in unserer Zeit. Wir sind kuriose Wesen. Also wir schreiben einfach das Wort sicher nur schön überall drauf und schon fühlen wir uns sicherer. Nein. Nein, eben nicht. Sicherheit ist zu einem gewissen Grad käuflich und eine Frage des Portemonnaies. Und vielleicht ist das auch ein Grund dafür, weshalb die Bibel so wenig von Sicherheit spricht. Sie spricht erst recht nicht von Sicherheit in unserem Sinn, wenn sie über Gott spricht oder von Gott sprechen lässt. Sie spricht dann von etwas anderem. Nämlich von Gewissheit. Vielleicht kommt es Ihnen jetzt im Moment noch so vor, ja, ist doch dasselbe. Ist halt nur ein anderes Wort. Ich möchte versuchen, Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, dass da ein kolossaler Unterschied besteht zwischen unserem Verständnis von Sicherheit und dem, was die Bibel uns als Option unseres Lebens anbietet und Gewissheit nennt. Sicherheit ist etwas Statisches, etwas Festes. Da soll sich nichts bewegen, es soll fest sein. Die Sicherheiten für die Finanzierung einer Immobilie beispielsweise sind festgeschrieben in dicken Büchern mit Siegel und Unterschrift und die Hypothek soll bloß nicht auf die Idee kommen, sich von dem Fleck wegzubewegen, wo sie eingetragen ist. Alles, nur das nicht. Bloß da bleiben. Die Sicherheit ist nur dann eine Sicherheit, wenn sie da bleibt, wo sie ist. Statisch, fest, unveränderlich, unbeweglich. Gewissheit im Sinne des Wortes Gottes meint etwas anderes. Gewissheit ist ein Beziehungsbegriff. Es hat etwas mit einer Beziehung zu, meistens einer Person zu tun oder einer Beziehung zu mir selbst oder einer Beziehung manchmal auch tatsächlich zu Dingen oder zu Haltungen. Sicherheiten haben ihren Platz, Gewissheit hat ihre Beziehungen. Nochmal, Sicherheiten haben ihren Platz, Gewissheit hat ihre Beziehungen. Im Neuen Testament, ich will das deutlich machen an einem Begriff, der im Neuen Testament verwandt wird. Im Neuen Testament findet man das griechische Wort asphelos, das in der Lutherbibel mit Sichersein übersetzt wird. Das Wort asphelos meint die Sicherheit eines Gefangenen, dessen Füße im Block fixiert sind, damit er eben nicht abhaut, sondern schön da bleibt, wo er ist. Der Gefangene kann sich also ganz sicher sein. Er kann sich ganz sicher sein, dass er da bleibt, wo er ist. Das ist asphelos im Sinne von sicher sein. Schauen wir uns andere biblische Begriffe an, aus dem Alten und Neuen Testament. Ich mache nur eine Auswahl, die in unseren deutschen Übersetzungen mit Sicherheit oder Sichersein übersetzt werden, macht man interessante Beobachtungen. Es hängt viel an Worten, es hängt viel an Sprache, ja. Im dritten Buch Mose, Kapitel 25, das Buch Numeri, das ist das Buch, in dem ein großer Teil an Gesetzen verfasst sind, die dem Volk Richtschnur sein sollten. In diesem dritten Buch Mose, Kapitel 25, spricht Gott zu seinem Volk: Befolgt meine Satzungen und achtet auf meine Vorschriften und führt sie aus. Dann werdet ihr im Land, und jetzt hat Luther übersetzt, in Sicherheit wohnen. Das Land wird seine Frucht geben, ihr werdet euch satt essen und in Sicherheit darin wohnen. So übersetzt Martin Luther das hebräische Wort, das da steht. Das hebräische Wort heißt Batach. Das müssen Sie sich nicht merken. Aber es meint gerade eigentlich nicht das, was wir mit Sicherheit verbinden. Batach heißt Vertrauen, Zutrauen. Und wenn Sie jetzt diesen Vers nochmal hören und das mit diesem Wort hören, klingt er total anders. Befolgt meine Satzungen und achtet auf meine Vorschriften und führt sie aus, dann werdet ihr vertrauensvoll leben. Das Land wird seine Frucht geben, ihr werdet euch satt essen und im Vertrauen wohnen. Das ist was völlig anderes. Ein weiteres hebräisches Wort, das häufig in deutschen Übersetzungen mit sicher übersetzt wird, ist das Wort, das Sie selber kennen, was Sie am Ende eines Gebetes sprechen. Amen. Aman. Aman heißt eigentlich, wörtlich übersetzt oder viel näher übersetzt, treu, zuverlässig, wahr, wahrhaftig. Es ist ein sehr breites Wort, das man nicht auf einen Begriff fixieren kann. Aber wir dürfen nicht so schnell bei Sicherheit landen, die wir heute als Begriff kennenlernen und die uns ja mit Inhalten präsentiert wird. Treu, zuverlässig und wahr. Im Buch Hiob findet die kritischste Auseinandersetzung mit den Begriffen Sicherheit und Gewissheit statt. Hiob, ein Mann, der alle äußeren Sicherheiten verloren hatte, seinen Besitz, seine Angestellten, seine Sklaven, seine Söhne und Töchter, sein Ansehen, seine Gesundheit. Was bleibt ihm? Es bleibt ihm seine Frau und seine Frömmigkeit, sein Glaube. Seine Frau rät ihm, sage Gott ab und stirb. Sie ist fertig mit der Welt und fertig mit Gott. Wenn man alles verliert, was das Leben sichert, menschlicherseits stabilisiert, was soll dann noch das Gottvertrauen? Wozu? Und so empfiehlt sie ihrem Mann: Lass es, sage ab von Gott, denn der hilft jetzt auch nicht mehr. Der ist doch eigentlich für diese ganzen Sicherheiten verantwortlich. Jetzt hast du nichts mehr, dann hast du auch Gott nicht mehr. Hiobs Existenz verdichtet sich zu einem einzigen Punkt. Er sagt als Antwort auf seine Frau: Ich bin gewiss, dass mein Erlöser lebt. Er sieht ihn nicht, er hört ihn nicht, er hat keine Dinge, die wir Sicherheiten nennen, außer seine Gewissheit. Die Gewissheit, die in ihm vorhanden ist, die er aber auch festhält. Es gibt ein paar Personen, die ich später im Himmel gerne mal treffen möchte und denen ich ein paar Fragen stellen möchte. Und Hiob gehört dazu. Ich möchte ihm gerne die Fragen stellen: Was hast du empfunden, als du das selber, also an diesem Punkt angekommen bist? Was heißt das für dich? Kannst du das erinnern? Ich bin gewiss, dass mein Erlöser lebt. Weil es kann nicht heißen, ich bin mir ganz sicher, denn du hast alles verloren. Was bedeutet das? Er sagt, ich bin gewiss, dass mein Erlöser lebt. Und in dieser Gewissheit knallt er Gott alle Dinge vor die Füße, die sein Denken, sein Schicksal, seine Trauer, seine Wut ausmachen. Er knallt ihm seine Enttäuschung hin, seine Wut, sein Unverständnis, seine Anklagen. Er lässt sich auch von den gut gemeinten Ratschlägen seiner Freunde davon nicht abbringen. Diese sagen zu ihm, Hiob, wir sind sicher. Gott straft keinen Unschuldigen. Bekenne deine Schuld, ändere dein Leben. Dann wird dir der Allmächtige vergeben, das raten sie ihm. Dessen sind sie sicher. Aber Hiob ist sich seiner selbst und seines Gottes gewiss und antwortet, ich habe keine Ahnung, was der Allmächtige mit mir vorhat. Aber eins ist klar, ich trage daran keine Schuld. An diesem Elend bin ich nicht schuld, er ist schuld. Er, der mich geschaffen hat, und er soll es ruhig hören. Ich bin gewiss, dass mein Erlöser lebt. Ich will ihn sehen mit meinen Augen. Danach sehnt sich mein Herz. Sicherheiten zerbrechen an realen Krisen. Sehr schnell. Gewissheit hält diese Spannung einer Krise aus. Sie beruft sich nicht auf Institutionen, auf Vollmachten, auf Unterschriften, auf technisches Gerät, sondern unsere Gewissheit beruft sich auf den Bund, den Gott mit seiner Menschheit eingegangen ist. Sie nimmt ihn beim Wort. Und genau in diesem Sinne spricht Paulus die Worte, die Norbert uns eben vorgelesen hat und die ich noch einmal wiederhole. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Paulus sagt, ich bin gewiss, dass mich das alles nicht scheiden kann. Er zählt das alles auf, von dem er aber weiß, das ist reale Erfahrung. Natürlich hat ein Paulus Mächte und Gewalten erlebt. Natürlich hat er Angst bekommen, auch wenn er selber davon wenig spricht, um keinen zu verunsichern. Natürlich hat Paulus Hohes und Tiefes erlebt. Glücksgefühle und Gefangenschaft, Hunger und Wohlstand. Diese ganzen Dinge, die er hier aufzählt, sind Realität. Aber sie machen ihm keine Angst, sondern er kann sie einpacken in einen größeren Rahmen und kann sagen, das alles ist beängstigend, verunsichernd, es rückt mir auf den Pelz und macht mir Angst. Aber es wird mich nicht von Gott wegbringen. Sicherheit ist etwas, das wir häufig im Außen haben. Dann sind andere dafür zuständig. Oder man legt sich etwas zur Seite. Oder man schließt einen Vertrag ab. Es sind Dinge, die im Außen sich aufhalten, die wir um uns herum legen, die wir manchmal in die Tasche stecken können. Sie sind genau das Gegenteil an dieser Stelle von Gewissheit. Gewissheit ist etwas im Innern. Keine einfache Sache. Es ist auch nicht so, dass man sagen kann, ja, na klar, ich bin jetzt einfach immer gewiss. Nein, das ist etwas, das wir uns erkämpfen. Es ist ein Gespräch mit uns selber und mit anderen Menschen und mit Gott. Aber Gewissheit findet hier statt. Sicherheit findet dort statt. Und das ist das Angebot unseres Glaubens und unseres Gottes, dass er sagt, sei gewiss. dass dich nichts von meiner Liebe trennen kann. Such dir keine äußeren Sicherheiten, die dich darüber hinwegtrösten, dass du Angst hast. Formuliere deine Angst, formuliere deine Verunsicherung. Ich werde dich trösten. Gewissheit ist ein Weg, ja, manchmal einer, der holprig und dornig ist, bis man dahin kommt zu sagen, ja, ich bin gewiss. Ich bin getröstet und zuversichtlich. Aber es ist der Weg, der unsere Seele berührt und begleitet. Paulus sagt bewusst hier nicht, ich bin sicher, denn er weiß auch, dass er sich selbst nicht retten kann. Er weiß, dass er selbst auch diesen Retter braucht. Er braucht den Retter, er braucht den, der ihm in seiner Zerbrechlichkeit, in seiner Unvollkommenheit zur Seite steht, in ganzer Treue und ganzer Hingabe. Es kann uns deshalb nichts von Gottes Liebe scheiden, weil Christus es hinkriegt. Dessen ist sich Paulus gewiss, dessen seid euch gewiss. Amen. Ich lade euch ein, einen Augenblick persönlich stille zu sein vor Gott und einfach Ruhe zu haben und etwas nachklingen zu lassen. Lieber Herr, wir sind nicht die Titanen und Heldinnen, für die wir uns so gerne halten möchten. Wir sind unvollkommen, zerbrechlich und man kann uns leicht Angst machen. Wir vertrauen darauf, dass du an unserer Seite bist, in allen wirren Zeiten, durch die wir gehen, durch die Menschen immer gegangen sind. Und dass unsere Stärke in dir besteht, der unsere Rettung ist, unser Erlöser. Amen.
Im ersten Lied heißt es, das wir jetzt gemeinsam singen wollen, in meinem Chaos, in allen Fragen, schaue ich auf zu dir. Denn tief im Herzen will ich verstehen, wie du mich treu umgibst. Du lässt mich niemals los. Sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du bist so, so gut zu mir. Du bist so gut zu mir. Wir wollen diese Zeit nutzen und ja, uns nach dieser Beziehung ausrichten, nach der Gewissheit, die Gott uns gibt, die wir jetzt nicht selber schaffen können. Wem es möglich ist, lade ich ein, aufzustehen.
Du bist so, so gut, du bist so, so gut. gebe ich mich hin mit allem, was ich bin, Herr. Denn du, mein Gott, hältst die Welt in der Hand und ich bin dein für immer. Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich gehöre dir. Und ich lebe nur durch dich. Für dich nur singe ich mit aller Kraft.
Du bist mein bist allmächtig, deine Größe unendlich. Niemand ist so wie du, du bist treu und beständig, deine Güte umgibt mich. Niemand ist so wie du.
Ja, einiges möchte ich der Gemeinde gerne noch mitteilen. Über Kleingruppen haben wir schon geredet. Die Anmeldefrist für die Kleingruppen, die läuft. Dann gibt es zwei Veranstaltungen, wo Lobpreis und Musik im Vordergrund steht. Am 8.2. findet hier in der Gemeinde von 13 bis 18 Uhr ein Lobpreisseminar mit Daniel Harter statt. Vielleicht erinnern sich einige von euch, zum Festgottesdienst der FEG im Sommer war Daniel Harter mit seiner Band da und wir waren alle begeistert und ich denke, das wird toll. Und für diejenigen, die sich hier in Lobpreis üben wollen, sind hier herzlich zu eingeladen. Und um 19 Uhr am 8.2., das ist Samstag in einer Woche, findet dann im Anschluss an das Seminar auch ein Lobpreisabend statt. Und am 21.2. findet, das ist ein Tag vor dem Beginn des Ukraine-Krieges, hier ein Ukraine-Konzert hier in der Gemeinde um 19 Uhr statt. Sind zwar noch fast 4 Wochen her, aber merkt euch das bitte vor. Ja, und dann, als ihr reingekommen seid, habt ihr einen besonderen Tisch im Foyer gesehen. Und dazu möchte Hille jetzt hier etwas sagen. Mikrolichter.
Ja, ihr habt sicher den Tisch gesehen, auf dem alles Mögliche liegt. Das ist nicht, weil wir hier Sperrmüll haben, sondern weil wir als Deko-Team aussortiert haben, nur einen Schrank. Und der hat jetzt wieder Platz für Neues, beziehungsweise Sachen, die vielleicht umgelagert werden können. Aber es sind teilweise wirklich wertige Sachen. Schaut es euch an und guckt, ob ihr davon gerne was mitnehmt. Wenn dann noch Wertiges überbleibt, würde ich das ans Sozialkaufhaus geben. Und ja, ich hoffe, dass Müll vermieden wird. Wer möchte, kann auch noch die Kollekte nachliefern. Der Pierre, der immer mit einem Zeugen zusammen das Geld zählt, nimmt bestimmt auch nach dem Gottesdienst noch etwas Geld an. Eine zweite Sache, wir haben aufgeräumt, es wird auch immer da was herausgenommen von Leuten, die hier irgendwas gestalten und auch hier toll mitarbeiten in der Gemeinde. Wir bitten sehr darum, dass die Dinge auch zurückkommen. Wir vermissen jetzt zum Beispiel das x-te Feuerzeug, das da liegt. Also nur als Beispiel. Es gilt hier in der Gemeinde das Verursacherprinzip. Wenn ich etwas wegnehme, tue ich es auch wieder dahin, wo ich es hergeholt habe. Das dritte und letzte.
Alles gut.
Okay, Norbert, geh mal ein bisschen beiseite. Bitte. Oder so, ja,
da
egal.
Gehen. Okay, wie du das willst, mache ich so.
Ich gucke heute Morgen immer wieder auf diese Deko. Ich kann das sagen, ich finde es einfach schön, wenn man hier reinkommt und man wird wohlig empfangen mit einem schönen Bild, mit etwas, ja, was einfach Freundlichkeit ausstrahlt. Und hier sehen wir ein Stück von Gottes Schöpfung. Gott als Schöpfer wird gelobt, sein Heiliger Geist, sein Wort, das fleischgewordene Jesus, fleischgewordene Wort ist Jesus. Wir versuchen als Deko-Team, euch entgegenzukommen im geistlichen Sinne, und auch schön, etwas hier zu machen. Aber ich weiß, dass hier ganz sicher Leute sitzen, die sowas auch gerne mal ausprobieren möchten. Ich lade euch so herzlich ein. Meldet euch bei mir, bei Esther, Jenita, Jackie. Und wir würden gerne mit euch ins Gespräch kommen, nehmen euch gerne mit rein und unterstützen euch auch dabei. Danke.
Ja, danke Hille und danke allen im Gottesdienst Mitwirkenden. Ja, diese Gottesdienstfeier geht so allmählich zu Ende und ich sage ganz bewusst Gottesdienstfeier, denn Gott will uns ja dienen, nicht nur sonntags morgens hier von 10 bis 11 oder so, sondern auch in unserem Leben und im Alltag. Aber die Gottesdienstfeier hier, die geht jetzt trotzdem so zu Ende. Ich möchte hinweisen auf die Möglichkeit des Gebetes. Hier vorne in der Ecke, wer sagt, Mensch, mir sind Dinge heute im Gottesdienst so klar geworden oder ich bin so unsicher in gewissen Fragen. Hier ist die Gelegenheit, das ins Gebet zu bringen. Wer intensivere, andere Anliegen hat, hinten am Tisch ist wie immer das Seelsorgeteam, wo man sich Termine vereinbaren kann und dann eben darüber dann intensiver dann ins Gespräch kommen kann. Ansonsten, ich bin gar nicht sicher, ob es Kaffee gibt, ich unterstelle das einfach mal, lade allen alle eins am Ende des Gottesdienstes, also jetzt gleich hier, einfach noch ins Gespräch zu kommen bei einer Tasse Kaffee. Ja, und wir wollen zum Beginn, zum Ende des Gottesdienstes gemeinsam das Vaterunser beten und Andreas wird uns dann unter den Segen unseres Herrn stellen und wer mag, kann dazu gerne aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, er wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Junge Männer werden müde und matt. Menschen stolpern und fallen, aber die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. So segne euch der gütige Gott.
Amen. Ja, euch allen einen schönen Sonntag, gute Gespräche und bis dann.